Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach vom 28. Juli. Diese Woche für euch am Mikrofon der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Und wir haben es wirklich, ich darf es euch sagen, diese Woche ja nicht so einfach, weil man merkt, das Sommerloch, wo man ja immer in den Medien darüber redet, dass es das gibt, das gibt es tatsächlich. Das merkt man jetzt gut, oder?
Ja, absolut. Ich bin ja wirklich gezwungen, genau wie du, um mit den Medien durchzukämpfen, jeden Tag. Und ich als alter Mann, ich sehe mich die Zeiten vor dem Internet, in die Zeiten zurück, weil dort ist einfach, wenn weniger gewesen ist, dann hast du eine dünnere Zeitung gemacht. Jetzt Internet hört gegen unten nicht auf und unsere Kollegen vom Mainstream haben das Gefühl, sie müssen einfach fühlen, auf Teufel komm raus. Und dann kommen ganz absurde Geschichten. Und Gott sei Dank ist es noch heiß, dann kann man die Hitzewelle noch auswalzen, weil man würde ja nicht merken, dass es heiß ist, wenn sie in der Zeitung wird stehen. Aber es ist sonst wirklich tausendmal das Gleiche. Und jetzt bin ich alles schon, ich weiss nicht, wie oft gelesen und Beliebigkeit nicht zu überbieten. Ich mag mich erinnern, ich habe mal bei einer Regionalzeitung geschafft, das war irgendwann Mitte 90er Jahre gewesen. Da haben wir, wo nichts los war im Hochsommer, haben wir einfach die regionale Titelseite leer gelassen und geschrieben, das ist unser Sommerloch. So, fertig. Ja. Es war weiss gewesen. Es ist einfach weiss. Wir sind ehrlich gewesen. Leute, wir schauen ja nicht irgendetwas vorgaukeln. Es ist nichts los. Ihr wisst es doch selber. Aber heute im Internetzeitalter schreiben sie leider gleich irgendetwas.
Ja, so ein den Drang, gell, die Webseiten zu füllen. Vor allem die, die gerade auf dem Handy ja Zeitungen lesen, ist man sich ja so dran gewöhnt, können neu laden und dann kommen gerade die neuen Artikel. Aber es ist wirklich so, es ist Sommerloch und du hast mich gewarnt, ich darf es nicht aufbeschwören, wie ich dir noch geschrieben in der Vorbereitung zu dieser Sendung, es kann ja nicht jede Sommerferien ein Zollhammer kommen. Dass das nicht passiert, wie das ist das, was uns letzten Sommer wirklich genau in dieser Zeit ja beschäftigt hat, weil es ja am 1. August so rausgekommen ist und dann ins Thema Gesetz war.
Ja, man könnte auf den Trump hoffen. Das ist gut an einem unberechenbaren Präsidenten. Der kann mit dem Hochsommer mit irgendetwas kommen. Ich rechne mit stündlich mit irgendetwas, was er noch fabriziert. Es muss aber kein Zollstreit sein. Ich habe noch die Nase voll von letztes Jahr.
Ja, ich bin auch noch nicht drüber hinweg. Ich habe aber doch zwei, drei Sachen für heute rausgesucht, und wir können drüber reden. Und das eine, was mir aufgefallen ist, ist wirklich ein guter Artikel in der NZZ. Und dort geht es um die Kritik, die man aufnimmt an den muslimischen Verbänden nach dem Anschlag vom CSD. Und was eben auffällt, ist, dass man in dieser Kommunikation sehr oft Floskeln verwendet, dass man eben darauf verzichtet, wirklich das Tatmotiv oder auch den CSD selber anzusprechen. Es gäbe dann so ein bisschen, ja, sehr weiche Kommunikation, also eben beim Zentralrat der Muslime, dort redet man von einem Angriff auf Menschen wegen der sexuellen Orientierung. Bei anderen Gemeinschaften distanziert man sich zwar vom islamischen Staat, aber es fällt wirklich auf, dass man, wenn dann, tut man Terror verurteilen, Extremismus, dass man Gewalt verurteilt, aber dann wirklich nennen, dass das Motiv islamistisch war, dass es ein islamistischer Anschlag ist und eben, dass es mit dem CSD zusammenhängt, das sieht man eben nicht. Und die Kritik, die man aufnimmt bei der NZZ, ist, dass man sagt, wenn man sich ja schon mit den Opfern möchte solidarisieren, ja, dann müsste man eben auch die Tat und den Täter natürlich beim Namen nennen, aber das passiere nur mit solchen Floskeln. Unspannend sei auch, wenn man sich das anschaue im Vergleich zu einer rechtsextremen Tat. Dort würde man sehr klar das benennen, aber jetzt im Fall des CSD ja nicht.
Ja, und das ist ja nicht nur bei den Muslimen so, sondern auch bei der Politik. Also ich habe vom Bundespräsident Steinmeier höre ich auch nicht bei so viel die gleiche Aufregung wie bei rechtsextremen oder angeblich rechtsextremen Anschlägen. Und was die NZZ da schreibt, das ist ganz ein heikler Balanceakt, wo die Muslime eben wirklich da machen. Ich habe sehr oft zusammen mit dem Radiogespräch mit so gemäßigten Muslimen, mit Vertretern von Muslimverbänden, mit Kritikern vom Islamismus, vom politischen Islam, wie man dem auch oft sagt. Man muss aber auch wissen, die haben nichts zu sagen in der Regel. Also gerade in Berlin, wo sich die Tat ereignet hat, dort sind die Radikalisierten, sind dort absolut die treibenden Kräfte, die sind auch viel stärker in Social Media, die haben viel mehr Anzüchungskraft als so, ich sage jetzt die menschenwürdigen Vertreter vom Islam, also die mögen gar nicht durchdringen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen das Feigenblatt, dass du so ein paar Gemäßigte kannst vorführen, wo du kannst zeigen und sagen, schau mal, die haben gar nichts gegen euren Staat und gegen euer Jahr zum Leben, ist alles gut. Aber die anderen sind viele Leute viel schlagkräftiger. Das ist das grosse Problem. Und offensichtlich, und das ist der Kernpunkt, die Religion ermöglicht eine Auslegung von ihrem Koran, wo es für einige Leute quasi glaubwürdig macht, dass es okay ist oder richtig oder sogar muss so sein, dass man Leute niedermetzen darf. Das Krux liegt wirklich im Uhrwerk. Ich habe heute ein Video gesehen, da hat so ein Prediger, ein muslimischer Prediger gesagt, wenn du Kinder vergewaltigst, wenn du Frauen schlägst, wenn du Leute mordest und so weiter, solange du bettest, so oft wie man halt muss im Islam, bist du immer noch besser als ein Ungläubiger. Also du kannst jeden Tag Leute umbringen und Kinder vergewaltigen. Wenn du bettest, stehst du immer noch über dir und mir, über uns Ungläubigen. Und wenn das natürlich eine Religion ermöglicht, dass das Prediger gestützt auf den Koran so These verbreitet, dann haben die gemäßigten Muslime keine Chance.
Ja, und das, was ja auch auffällt, das wird in dem NZZ-Artikel auch angesprochen, wenn man sich die internationale Berichterstattung anschaut, dass dort auch, eben, je mehr man in den Osten geht, in den Nahen Osten, dass dort eben auch in den Kommentaren sehr viel Wohlwollen war für die Tat. Es war Gottes Werk, dass das gefeiert worden ist. Und da sieht man natürlich schon, die Diskrepanz, die man im Islam hat, oder von diesen kleinen Gemeinschaften in Deutschland, die als liberal gelten und das klar verurteilen und es eben auch als das benennen, wo eben eine Minderheit sind von diesen Stimmen, bis wirklich Leute, die das ja feiern im Internet und das als Gottes Werk sehen. Und das ist ja wie die Problematik, die man hat, weil dann muss man sich immer mit der Frage stellen, was wird denn in diesen Moscheen gelernt? Was wird dort predigt? Wo kann man irgendetwas gegen Extremismus machen? Und ich glaube, das ist immer so die grösste Blackbox, die wir haben, wo man vielleicht in der öffentlichen Kommunikation ein bisschen das sieht, durchleuchten, aber es bleibt die grosse Frage, was wird hinter verschlossenen Türen beigebracht?
Und die Absurdität ist natürlich, man schafft es Deutschland daran, um die grösste Oppositionspartei, die ein absolut demokratisch legitimiertes Parteiprogramm hat, zu verbieten. Und parallel dazu irgendwelche Moscheen wird daran geschafft, wie man den Staat kann zerstören kann. Also das ist ja das Bekenntnis von ganz vielen Leuten, die Deutschland reingelassen hat, vor allem seit 2015. Die kommen in das Land mit der Absicht, das Land dürfte es so nicht geben. Das Land muss unter der Scharia stehen, das Land muss islamisch Gottesstaat werden. Die sagen da bei Strassenumfragen und so weiter, siehst du junge Muslime, die anstehen und sagen, ja natürlich, also nein, Deutschland muss islamisch werden. Und die Leute hat man in Massen reingelassen und jetzt steht man dort und wundert sich, was passiert. Ich meine, das ist eine Naivität, ist da nicht mehr zu steigern. Sie hätten es können oder müssen wissen, das ist einfach so.
Ja, und eben, dann ist man auch schnell bei der Frage von der Einbürgerung. Eben, wenn man von 2015 redet, 2019, all die Jahre hinweg, hat man die Leute natürlich reingelassen. Und irgendwann mal haben die natürlich Anrecht auch auf eine deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann redet man eben plötzlich wieder von Deutschen, die so Anschläge vornehmen. Und da geht sehr viel auch Kontext natürlich in dem Sinn verloren. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema. Wir können in die Schweiz schauen, und zwar auf die Schweizer Armee. Die hat nämlich für 18,5 Millionen bei einem Unternehmen aus Estland Fertiggerichte eingekauft. Das sind so Fertiggerichte, wo man heißes Wasser reintut und dann hat man eben das Menü zubereitet. Und was ist die Kritik? Ja, dass man eben keinen Hersteller aus der Schweiz gefunden hat. Und es ist eben nicht das erste Mal, dass die Schweizer Armee wegen dem in der Kritik steht, weil man hat Äpfelmus aus Italien bestellt und dort hat sich der Obstverband aus der Schweiz natürlich beschwert. Aber was auch spannend ist, das hat Inside Paradeplatz aufdeckt, das Essen von dieser Firma aus Estland, das sei in der Kritik gestanden, weil es einfach schlecht ist, aber auch Lieferfristen nicht eingehalten worden sind oder tatsächlich eine Kalorienzahl von diesen Field Meal falsch angegeben worden ist. Und da hat man jetzt aber bei der Schweizer Armee gefunden, das muss ein unglaublich guter Deal gewesen sein.
Also es hat zum Teil auch Bilder von dem Fraß im Netz. Aber gell, es ist irgendwo gestanden, ich glaube 6 oder 8 Jahre lang sind die Dosen haltbar. Ich meine, wie gut kann etwas sein, wo du in einer Dose kannst 8 Jahre lang lassen und dann kannst du es irgendwann noch essen. Man geht ja nicht in der Armee zum Sternenküche erleben. Aber ich muss mich outen, ich war ja nie in der Armee. Ich bin Zivilschützer, ich weiss nicht, bei uns essen besser ist oder nicht, aber wir sind vorher nicht 50 Kilometer marschiert, sondern wir haben noch gegessen, also dort haben wir das Essen weniger nötig gehabt. Aber die Frage ist natürlich schon, gell, ich bin dafür, dass die Armee spart, ich bin dafür, dass der Staat spart und gleichzeitig habe ich auch eine protektionistische Ader in mir und denke, wir würden schon eine Bude finden, die das hinbringt, um irgendwie 8 Jahre Konservendosenhaltbarkeit irgendwie herstellt. Ich weiss es nicht, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen zwischen sparen Geld, man braucht es und kann es ja nicht sein, dass man das Estland Essen bestellen. Ja, ich bin noch nie zuerst gesagt, ich bin noch nie dort, ich kann auch nichts über ihre Küche sagen. Ist mir aber nicht bekannt, dass die jetzt irgendwie so als kulinarische Insel irgendwie gefeiert wird. Ich weiss nicht, wie du es hast.
Es ist vor allem ein bisschen schwierig, wenn es heisst, die haben schon Lieferprobleme und dann bist du im Ernstfall und das Essen sollte noch einmal querkreuz durch Europa gekarrt werden, damit es tatsächlich bei der Schweizer Armee ankommt. Oder vielleicht hat man jetzt wirklich einfach einmal ganz dick gekauft und in 8 Jahren oder 6 Jahren muss man sich wieder mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber irgendwo geht es ja schon auch um die Frage der Selbstversorgung der Armee. Und wenn du natürlich nicht die Lieferwege aus der Schweiz hast und die Liefermöglichkeiten, das in der Schweiz zu beziehen, dann ist das irgendwann mal ja eine sicherheitsrelevante Frage, wo man sich muss stellen. Aber vielleicht kann man sie als gutes Zeichen deuten, dass man sich da keine Sorgen macht um die globale Lage in der Schweizer Armee, dass man kann aus Estland bestellen kann.
Also meine grosse Angst ist, dass du und ich auch noch an die Kasse kommen, weil irgendwo ist auch gestanden, das ist einerseits Militärfraß, aber die dank der langen Haltbarkeit ist das auch wie eine Notration für die Bevölkerung in einer Katastrophe oder Kriegslage. Also du und ich hocken vielleicht irgendwann auch in einem Bunker und löffeln irgendwie estnisches Gulasch im Jahr 7 nach Herstellung. ich bin im Fall nicht so wahnsinnig verwöhnt, aber irgendwo, ich glaube, ich nehme dann eher ein paar Schächtel vom Food von unserer Katze mit. Weil das Zeug ist wahrscheinlich teurer hergestellt, das Katzenfutter, als das, was hier aus Estland kommt. Das geschmacklich weiss ich nicht, ob es sich unterscheidet, aber ich glaube, ich bin Katzenfutter fast noch besser versorgt.
Wir gehen zum nächsten Thema und zwar ist etwas, wo die Schweiz ist ein bisschen länger beschäftigt, und zwar die Autodiebstähle. Und es ist nicht so, dass ich jetzt die Polizeimeldungen hier ablese, aber weil es einfach ein grösseres politisches Thema ist, finde ich es doch wichtig, weil letzte Nacht ist es wieder im Kanton Zürich zu Autodiebstahl gekommen, Luxusauto natürlich, aus einem Autohaus. Und die Polizei hat nach einer Verfolgung 2 Personen können verhaften und 2 weitere sind noch auf der Flucht. Aber auf was läuft es raus? Es sind wieder Leute gewesen, die Französisch reden. Man hat jetzt nicht explizit geschrieben Franzosen, aber Französisch sprechende Personen, die wir hier verhaftet haben. Und das ist ja etwas, was uns beschäftigt. Die Autodiebstahl von ich sage es jetzt schon so, also sagen wir es so, in meinem Umkreis, in meinem französischen Umfeld machen wir Franzosen in Anführungs- und Schlusszeichen, wo eben die Luxusautos ja auf Bestellung klauen und dann eben ins Ausland karren und dann die Auto irgendwo dann landet. Und ich habe das Gefühl, man hat bis jetzt noch nicht wirklich eine Lösung dagegen gefunden.
Du kennst meine Meinung, ich traue Franzosen grundsätzlich nicht, Gami. Franzosen sind eine ganz, ganz suspekte Geschichte. Fühl dich nicht direkt betroffen, aber nein, das ist der Kriminaltourismus aus der Region ist legendär. Die machen uns auch sonst Probleme. In den Westschweizer Badis machen sie auch Probleme. Ist jetzt die Frage, sind es Franzosen? Oder sind es Leute, die irgendwann zu Franzosen gemacht worden sind? Keine Ahnung. Das Problem ist halt, wir sind ein bisschen umringt von Ländern, wo schlecht läuft. Also irgendwie kommen auch die Österreicher zu uns klauen, weil bei denen läuft es auch ganz elend. Und die Deutschen hätten es langsam auch nötig, um unsere Autos zu klauen. Wir sind umringt von der EU. Die EU ist ein abgewirtschafteter Laden. Da ist es ja keine Frage, dass Kriminaltourismus in die Schweiz kommt. Wo soll jetzt denn sonst hingehen? Bei uns läuft es einfach ein bisschen besser. Aber da ist ein riesen Problem und unsere Grenzen sind offensichtlich halt nicht wahnsinnig geschützt.
Es läuft eben schon auf das raus, oder? Dass man sagt, dass die Grenzkontrollen so lasch sind, dass das Risiko hinnehmbar ist offensichtlich, dass man wirklich in die Schweiz geht, um die Autodiebstähle zu begehen, dass sich das lohnt. Ich weiss nicht, vielleicht ist es in den französischen Grenzregionen so schlimm, dass es dort gar keine Luxusautos mehr hat, dass die müssen auf Wetzikon im Kanton Zürich einen Porsche klauen, weil es vorher keinen anderen hat. Aber irgendwie ist die Anzeige da. Was man bis jetzt weiss, ist, dass man seitens FEDPOL, auch mit den Kantonspolizeien und auch mit der französischen Behörde, hat man so eine Taskforce gegründet. Das macht man immer wieder oder immer gern in der Politik, die sich mit dem auseinandersetzt und das bekämpft. Aber es ist halt eine einfache Masche. Die Leute werden über Social Media angehört, für ganz wenig Geld, ein paar hundert, ein bisschen an 100'000 Franken, kommen die und wissen dann genau, hey, dann bin ich dabei, ich fahre in die Schweiz, es geht konkret um die Automodelle und die muss man dann über Grenzen zurückbringen. Bin gespannt, gemäss Hintergrundgespräch, die ich auch dürfen führen zu dem Thema, sollte es etwas bringen, aber ich bin immer noch der Meinung, bessere Grenzkontrollen würden vielleicht als Abschreckung doch besser nutzen, als sie da durch Wetzigen zu verfolgen.
Also ich wohne im Grenzgebiet nicht zu Frankreich, aber zu Österreich und wenn ich so Zeug höre, dass es offensichtlich muss funktionieren, dass du manchmal so ein bisschen mit einem Luxuskonvoi von der Grenze von der einen über die andere fährst, frage mich dann schon, wieso ich immer mal hin und wieder rausgenommen werde, dass man dann noch ein paar Steaks auf die Waage rühren oder eine Flasche Aperol auf den Alkoholwert überprüfen, ob der Milius wieder irgendetwas reingehauen hat, während nebendran irgendwie ein Porsche-Konvoi fährt, da komme ich ein bisschen blöd vor. Aber ich habe eine Idee, geh mich auf Besuch beim Zoll. Es ist zwar nicht gerade dein Konzept, du gehst ja eher zu KMUs, aber es ist sau spannend, um mit der Gami auf Besuch mal hinter die Kulissen vom Zoll zu schauen, wie die arbeiten.
Ja, ich nehme einen Stuhl und warte einfach auf den ersten Porsche mit Zürcher Nummern, der vielleicht schnell über die Grenze fahren will. Aber das würde ich auch so machen, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Zum Schluss habe ich noch etwas Lustiges oder zum Schmunzeln rausgesucht. Und zwar geht es um die Namen und die Frage, wie darf man denn sein Kind nennen? Und das hat der Dagi heute aufgearbeitet. Und zwar darauf gekommen ist er, weil erst gerade im Juni im Kanton Zürich ein Kind auf den Namen Despot getauft worden ist. Und Behörden müssen sich halt immer wieder mit sehr skurrilen Namen auseinandersetzen. Also es hat schon vor einem guten Jahr, nicht nur, also das ist nicht skurril, sondern das ist ja sehr fragwürdig gewesen, hat jemand seine Tochter nach dem Namen vom getöteten Hamas-Führer benannt. Es sei auch schon der Name Dschihad gewählt worden, den würde man im Geburtenregister finden. Aber Zivilstandbeamte die würden in dem Sinn Namen zurückweisen, die wirklich im Interesse des Kindes offensichtlich schadet. Aber man sei anscheinend sehr lasch unterwegs. Also, dass der Name Despot, schreibt man im Tag, kann man lesen, dass der sehr gute Chancen hat, weil man damit argumentieren kann, dass der in Südosteuropa anscheinend ein gängiger Name wäre.
Es ist lustig, dass du die Story rausgesucht hast, weil ich habe sie auch gefunden und habe sie in die Vorbereitung noch für meine Daily Mail-Sendung vom Mittwoch als typisches Beispiel das Sommerloch wieder herrscht, weil Vornehmen sind dauerndes Thema in den Medien, so im Sommer, wenn gar nichts anderes läuft. Dass Behörden jetzt, wenn sie locker sind und nicht so schnell sagen, nein, das geht nicht, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, du landest sonst auch gerade wieder vor einem Richter. Es wird wieder heissen, das ist eine Diskriminierung, wenn der Name, der in meiner Heimat so gängig ist, wenn der da in der Schweiz nicht zugelassen worden ist, da willst du doch den Ärger nicht machen als Zivilstandsbeamter und sagst, ja, dann lassen wir halt eintragen. Ich finde halt, wenn du deinem Kind Dschihad alias Heiliger Krieg taufst, dann müssen wir vielleicht von der Kispe ein bisschen näher hinschauen. Also ich meine, da machst du jetzt, also wieso nicht? So nennst du dein Kind Dschihad? Das kannst du jetzt wirklich nicht irgendwie sinnvoll begründen. Beim Despot ist es so, ja, die haben wahrscheinlich nicht viel höhere Erwartungen an ihr Kind. Die gehen davon aus, dass das ein kleiner Tyrann wird und sagen dem schon so. Aber vielleicht muss man einfach den Leuten erklären, schau, wenn du vorhast, da Wurzeln zu schlagen und dein Kind soll da auch Wurzeln schlagen, dann nützt das dem Kind nichts, wenn du sagst, Südosteuropa ist da einfach gängig. Das Kind heisst dann einfach Despot. Es hilft ihm wirklich nichts. Und auch die Adresse der Eltern, das sind jetzt vor allem ausländische Eltern, aber wir haben auch in der Schweiz, bei den Schweizer Eltern, das Phänomen, ich glaube, man will heute einfach auf Teufel komm raus wahnsinnig originell sein. Man will einfach nicht einen Namen nehmen, der ganz normal, also normal, der verbreitet ist, sondern sie wollen sich gegenseitig schlagen in der Kreativität. Und die armen Kinder, die tragen da die Last, das Rucksäckchen in ihr Leben lang. Also, nehmt doch wieder Klassiker für eine wunderschöne alte Namen. Es gibt so schöne Namen. Probiert nicht irgendwie euch gegenseitig quasi einen Wettstreit, um den originellsten Namen zu liefern.
Ja, also es ist wirklich, da haben gewisse Eltern weit über die Stränge rausgeschlagen. Ich habe nämlich noch zwei rausgesucht. Im Kanton Bern hat man müssen Batman und Tsunami zurückweisen. Also das ist dann wirklich zu weit gegangen. Aber weißt, Ich wäre so gerne bei dieser Diskussion dabei. Schatz, ich habe einen mega guten Namen. Batman. Und dass ein anderer Mensch sagt, ja, ja. Das finde ich gut. Und unser Kind wird das ganze Leben lang uns unglaublich dankbar sein für diesen Namen.
Ja, und vor allem, weißt du, das Problem ist auch die Erwartungshaltung. Das Kind hat einen Superheldennamen. Und dann ist es vielleicht irgendwie mit 7 irgendwie ein unsportlicher Moppel, der am liebsten im Zimmer hockt und ein Buch liest und heisst Batman. Das geht irgendwie einfach nicht auf. Also, du kannst nicht schon deine Projektionen irgendwie mit dem Kind erfüllen. Das funktioniert wirklich nicht. Also, das ist aber nicht durchgekommen, Batman. Oder schon?
Nein, Batman und Tsunami hat man tatsächlich zurückgewiesen. Das sei zu viel gewesen. Das würde nicht gehen.
Gut. Danke vielmals.
Also ich hätte nicht gedacht, wir müssen einmal wieder die Behörden loben, danken, auch wahrscheinlich im Namen von dem Kind, dass es nicht Batman oder Tsunami geheissen hat, haben die Behörden mal gut gemacht.
Wir machen jetzt mal kein Beamtenbashing. Der Markus und der Dominik könnten dann wieder alles wieder gut machen, nachdem du jetzt gerade Behörden gelobt hast.
Ja, ich habe die Behörden gelobt und das ist Schlusswort tatsächlich für heute. Bern einfach, Camilotti, Stefan Milius, 28. Juli. Wenn ihr diesen Journalismus gut findet, wie immer, nicht vergessen, uns zu abonnieren oder uns weiterzuempfehlen. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo lösen, um diesen Journalismus zu unterstützen oder einen Batzen da lassen. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch